Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Fair Finance.
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Geld zu veranlagen, damit etwas Gutes zu tun und damit auch noch zu verdienen. Aber genau das ist das Konzept des Impact Investings, um das es bei unserem heutigen Trend Talk gehen soll, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf, meine Damen und Herren. Doch was ist eigentlich Impact Investing? Was steckt wirklich dahinter? Ist es nur ein neuer Marketingbegriff oder wirklich ein zukunftsfähiges Konzept, um die Welt ein bisschen besser zu machen? An welchen Kriterien kann sich Impact Investing orientieren? Und vor allen Dingen, wie lässt sich Impact, also Einfluss, eigentlich überhaupt messen? Dazu möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren und dazu darf ich begrüßen Lena Gansterer, Investmentmanagerin des Social Entrepreneurship Fonds der Fair Finance Vorsorgekasse. Reinhard Mildner ist Mitbegründer des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Christoph Frischer ist der Green Finance Experte beim Umweltbundesamt und Jörg Mooshuber ist bei der Fondsgesellschaft Amundi verantwortlich für die Fonds, die gezielt nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Frau Gansterer, es gibt Nachhaltigkeitsfonds, es gibt ESG-Fonds, es gibt Veranlagungen, die sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientieren. Wozu braucht man jetzt eigentlich noch Impact Investing? Und was spielt Impact Investing für eine Rolle bei der Fair Finance Vorsorgekasse?
Danke für die Frage. Eine große Frage gleich zum Einstieg. Also die Frage ist, wie man Impact Investing definiert wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist ein Überbegriff über sehr viele unterschiedliche Aktivitäten. Wir bei der Fair Finance Vorsorgekasse haben das ganze Portfolio impact-orientiert sozusagen, wobei wir da 60% des Portfolios sind nach ESG-Kriterien ausgewählt und 40% nach impact-orientierten Kriterien. Wenn man jetzt wirklich das ganze Vermögen anschaut, das wir treuhändisch verwalten. Aber im Social Entrepreneurship Fonds selbst, da machen wir wirklich direkt Impact-Investment in unterschiedliche Unternehmen, die einen sozialen oder ökologischen Impact haben.
Also es geht um den direkten Einfluss, den ein Unternehmen nimmt.
Bei uns war das so, dass wie die Vorsorgekasse gegründet wurde, waren wir relativ pionierhaft, weil es war die erste nachhaltige Vorsorgekasse in Österreich. Mittlerweile kann man sagen, nachhaltig macht fast jeder, irgendwie besser oder schlechter. Aber direkten Impact generieren, das ist eigentlich das Thema unserer Zeit sozusagen. Wie können wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, lösen und mit Innovationen denken wir, ist das möglich und die brauchen Kapital und deshalb gibt es den Social Entrepreneurship Fonds.
Herr Mildner, Social Entrepreneurship an der WU Wien. In welchen Bereichen sind die Gründer, die da bei Ihnen sind, unterwegs sind, eigentlich unterwegs? Gibt es da thematische Schwerpunkte?
Ja, vielen Dank. Also was verstehen wir unter Social Entrepreneurship vielleicht vorweggestellt? Also Social Entrepreneurship ist ein Ansatz, der sagt, mit unternehmerischen Mitteln auf unternehmerische Art und Weise gesellschaftliche und oder ökologische Probleme, Herausforderungen, ich sag mal, zu adressieren. Also zu lösen ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber zu adressieren und zu einer Lösung beizutragen. Und im Wesentlichen stecken da zwei Zugänge in unserer Diskussion drinnen. Der eine ist quasi das Prozesshafte des Entrepreneurships, mit einer Innovation hervorzukommen, einen neuen Ansatz, eine neue Zielgruppe auf eine neue Art und Weise zu erreichen und dort eine Veränderung zu bewirken, also das, was man ganz kurz gesagt als Impact oder positiven Impact bezeichnet. Und der zweite Aspekt ist, das aber auch betriebswirtschaftlich, ökonomisch nachhaltig zu machen. Ja? Also das sollen keine Projekte sein, sondern das sollen Organisationen sein und werden, die auch mittel- und langfristig das Potenzial entwickeln, da eben auch zu dieser Lösung beizutragen.
Und zwar nicht nur aufgrund von Förderung existieren, genau, sondern ihr Geld auch irgendwie selber verdienen. Ja.
Genau, eben unternehmerisch. Wenn man sich ansieht, in welchen Bereichen diese Unternehmerinnen oder Sozialunternehmen tätig sind, und wir tun das auch an der Wirtschaftsuniversität Wien, also wir haben das jetzt ganz konkret auch im sogenannten Austrian Social Enterprise Monitor gemacht, den wir zweijährlich jetzt auch machen und machen wollen, dann sieht man, dass das zum einen Bereiche sind im Gesundheits- und Sozialbereich. Das war so eine zusammengefasste Kategorie, das war die Top-Kategorie. Zum anderen aber auch im Bildungsbereich, das war so die zweite der zweite Bereich, der am meisten bearbeitet wird von Sozialunternehmerinnen, gefolgt von Circular Economy Ansätzen, Reuse Ansätzen, Reparatur Ansätzen. Und das sind so typische Bereiche, wirtschaftliche Bereiche, wo diese Unternehmerinnen an Lösungen arbeiten, indem sie eben neue Zielgruppen einbinden und versuchen da auch eben positiv gesellschaftlich zu wirken.
Herr Peter, Sie untersuchen ja das Thema Green Finance als Umweltbundesamt. Wo steht Österreich da?
Ich kann vielleicht kurz zusammenfassen, was wir im Green Finance Team im Umweltbundesamt so treiben. Das ist unter anderem eine Begleitung, oder das ist unser Ansatz, unser Anspruch, eine Begleitung der österreichischen Finanzwirtschaft hin zu einer klimaverträglichen, aber auch umweltverträglichen Wirtschaftsweise. In diesen Aspekten unterstützen wir auch das Klimaschutzministerium in sehr vielen verschiedenen Projekten. Unter anderem erst kürzlich letzte Woche publiziert die neue Green Finance Agenda gemeinsam vom BMK, also dem Klimaschutzministerium und dem Finanzministerium, die eben schon sehr viele Ansätze und auch Pläne und Ziele vereinbart, was Green Finance in Österreich bewirken soll in den nächsten Jahren.
Was soll es bewirken?
Unter anderem natürlich ganz stark Kapital zu mobilisieren. Da ist das Impact-Thema natürlich ein wichtiges, auch als eigenes Kapitel vertreten in der Green Finance Agenda.
Herr Mooshuber, das Stichwort Finanzwirtschaft ist gefallen. Sie managen ja für Amundi eine Reihe von Fonds, die nach Nachhaltigkeits-ESG-Kriterien anlegen. Jetzt unter dem Aspekt des Impacts, wie wählen Sie da für Ihre Fonds Anleihen und Aktien aus oder Unternehmen aus?
Ja, also ich habe da schon einige Stichworte gehört. Was ist Impact? Wie wird das gesehen? Impact hat natürlich, also jedes Investment hat natürlich einen Impact. Ob der jetzt positiv ist oder negativ, im besten Fall natürlich positiv für die Gesellschaft, also nachhaltig.
Ich hoffe, wir reden vom positiven Impact hier, oder?
Genau.
So habe ich das bisher verstanden.
Aber Impact hat tatsächlich jedes Investment. Und eben klassische Nachhaltigkeitsfonds machen das nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Und hier wird ausgewertet, einerseits, dass Mindeststandards erfüllt werden. Auf der anderen Seite, und das ist das Thema hier, echter Impact, also ein zusätzlicher Nutzen für die Gesellschaft aus einem Investment heraus. Und wie kann man das bei einem gelisteten Fonds darstellen? Da sind wir leider relativ eingeschränkt, weil wir müssen uns an die Fondsgesetze halten, wir müssen Liquiditätsvorschriften haben. Wir können tatsächlich in Social, Sustainable und Green Bonds investieren. Und hier ist der Impact bei Green Bonds relativ einfach. Also hier nimmt zum Beispiel eine Bank Geld auf, damit sie es an grüne Projekte vergeben kann. Das heißt, hier kann ich messen, wie viel CO2 wird eingespart. Bei Social Bonds ist es schon gar nicht mehr so einfach. Es sind ja auch schon die SDGs gefallen. Es gibt sehr viele Banken, die dann die Weitergabe an Finanzierungen nach den SDGs einordnen. Hier zum Beispiel auch Gesundheit. Und Social Housing, also sozialer Hausbau, ist gerade auch in den USA und in Großbritannien eigentlich sehr populär. Und dann gibt es diese gemischten Sustainable Bonds. Und da wird das Geld zum Beispiel von der ÖKB vergeben an sowohl soziale als auch grüne Projekte. Und hier geht es dann wirklich darum, dass der Analyst fährt nach Afrika, schaut sich das Projekt an, schaut, ob das in guter Art und Weise gemanagt wird und bekommt dann dafür Geld oder nicht. Das ist ein klassischer Kreditantrag, der hier gestellt wird und dann wird das Geld aber halt an ein Impact-Investing-Projekt vergeben.
Ich glaube auch, also wir hören jetzt von Privatkunden oder Privatinvestoren aller Art, machen das ja schon lange, überlegen sich eben schon länger, was macht mein Geld eigentlich? Die Frage der Zukunft wird sein, ob institutionelles Geld auch in diese Richtung fließt.
Das tut es bisher noch nicht.
Zu wenig.
Zu wenig.
Und das ist halt ein großes Thema. Also das, was ich schon immer wieder gesehen habe, gerade große Privatstiftungen sagen, okay, sie wollen mit ihrem Geld Gutes bewirken, nur sie wollen es nicht verlieren. Sie wollen einfach wissen, was damit passiert. Und da fehlt uns ein bisschen das Angebot. Und das Angebot kommt jetzt schon langsam. Weil das Interessante war halt hier, ich verstehe das natürlich als Familienstiftung. Stiftungsrat hat sehr häufig jetzt von Impact Investing nicht wahnsinnig viel Ahnung. Und er sagt, ich möchte natürlich dem Stifter keinen Totalausfall bescheren, weil dann habe ich diese Position auch nicht mehr. Und da ist halt so eine unglaubliche Vorsicht da. Und auf der anderen Seite mit dem Angebot, das eben strukturierter ist, das eben wunderbar aufgebaut werden kann, das auch durch einen, sag ich mal, fast Finanzlaien also zu lesen ist und verständlich ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass hier dann auch privates Geld reinfließt. Weil, und das ist halt genau der Punkt, wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, es ist möglich, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun und trotzdem Rendite zu erwirtschaften, aber auch mit dem Hintergrund, einfach kein Geld zu verlieren. Und das ist das Spannende. Ich muss ja nicht unbedingt viel Geld gewinnen, gerade bei Privatstiftungen ist das ja der Fall, sondern ich will es einfach nicht verlieren.
Weil wir haben vorher schon das gehört, alles hat Impact, positiv oder negativ, je nachdem sozusagen. Alles hat auch eine Rendite, wenn man so möchte, positiv oder negativ, je nachdem. Nein, aber tatsächlich ist es ja so, denke ich mir, dass wir viele Dinge nicht mehr als Impact Investing oder Social Business erkennen, die das ja wohl sind, weil sie einfach zu groß sind, weil wir es gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir sie für gegeben. Größten Exits in Österreich, der Startups in Österreich in den letzten 10 Jahren waren impactorientierte Firmen, könnte man sagen. Also Refurbed, GoStudent, MySugar, Gesundheitsthema, Bildungsthema und Kreislaufwirtschaft. Also ich glaube, wir haben diese Themen vorher schon gehört. Also wir mit unserem Social Entrepreneurship Fonds wollen eine marktübliche Rendite erwirtschaften. Was das jetzt ist, ist im Jahr 2023 ein bisschen anders als im Jahr 2020. Ja? Aber wir wollen einfach das Exempel statuieren, dass man das kann. Wir sind der erste Impact Fund in Österreich. Wir wollen in technologiegetriebene, impactvolle Startups investieren. Das tun wir jetzt schon seit einigen Jahren. Wir sehen, es geht gut. Es gibt natürlich auch schwierige Phasen. Die letzten Jahre waren für viele nicht so leicht. Aber was ist die Rendite? Das können wir erst nach Fondslaufzeit in ein paar Jahren sagen. Wir sehen einige andere Impact-Fonds in dieser Risikoklasse, in der wir tätig sind, also im Venture-Capital-Bereich, im deutschsprachigen Raum, die jetzt schon ihren 4. oder 5. Fonds auflegen. Ich würde sagen, die haben schon ganz gute Arbeit geleistet, sonst würden ihre Investoren nicht dabei bleiben. Ja, und wie gesagt, ich glaube, wir haben einfach Herausforderungen vor uns, die müssen gelöst werden, auch unternehmerisch. Und wenn sie gute Angebote schaffen, die Unternehmer, werden sie auch betriebswirtschaftlich gut darstellen.
Das sind sicher zwei etwas unterschiedliche Ansätze, die da zu hören sind. Ja. Sie investieren als Private Equity sozusagen direkt in Unternehmen, Sie als Fondsmanager ja in Anleihenaktien sozusagen am Kapitalmarkt.
Und das zeigt doch sehr gut die Spanne, weil der Kapitalmarkt ist eigentlich relativ fair. Meistens wird für mehr Risiko auch mehr Rendite zu erzielen sein und für weniger Ausfallsrisiko, sage ich mal, halt ein bisschen weniger. Und das ist genau der Punkt. Ich kann mir ja auch als Impact Investing Investor die Risikoklassen mehr oder weniger aussuchen. Weil, naja, es ist schon interessant, weil nehmen wir das einfachst zu messen, der Impact Investing, den Green Bond. Jetzt gibt es einen österreichischen Versorger, der macht Wasserkraft. Der hat immer schon Green Bonds eigentlich begeben, bevor es den Namen überhaupt gab. Weil der hat einfach nachhaltige Energie erzeugt. Jetzt kann ich sagen, na gut, das ist jetzt eigentlich ein wenig aufregendes, jetzt im Sinne des Venture Capitals, ein wenig aufregendes Unternehmen, das halt auch mit dem Green Bond dann nicht besonders viel Rendite im Gegensatz zu einem risikoreicheren abwirft. Also ich finde, hier muss man schon ganz genau differenzieren. Und da ist dann immer wieder die Transparenz und auch die Beschreibung von dem Impact Investing, das man eben anbietet oder das man kauft oder das man überhaupt investieren will, sehr, sehr wichtig.
Herr Müller, wie kann ich eigentlich Impact messen? Das ist eine interessante Frage.
Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Also es gibt durchwegs einige Ansätze, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben Zu Beginn sehr qualitative Beschreibungen, Erfolgsgeschichten und dergleichen, bis hin zu Metriken und Indikatoren-Sets. Ein Stück weit ist es im ökologischen Bereich, Sie haben es schon angedeutet, auch ein bisschen einfacher. Zum Beispiel, wenn man CO2-Einsparungen, Vermeidung etc. als Metrik dem zugrunde liegt. Es gibt aber auch Metriken im Gesundheitsbereich. Das gibt es relativ etablierte Indikatoren, die sagen, okay, Quality Adjusted Life Years, also qualitätsvolle Lebensjahre wurden generiert durch eine bestimmte gesundheitsorientierte Maßnahme und dergleichen. Im Sozialbereich gibt es mittlerweile einige Metriken, am einfachsten Fall Jobs, die kreiert wurden, die für bestimmte Zielgruppen geschaffen wurden, die vielleicht vorher keinen Zugang hatten zum Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Qualifizierungen und Ausprägungen. Man kann, wenn es um Biodiversität geht, so Metriken entwickeln. Also da gibt es schon einiges.
Ist das eine der Hürden für Impact Investing, dass sozusagen das doch relativ komplex Impact nicht so leicht darzustellen ist? Also Sie hatten schon eine Hürde genannt, das ist das Risiko. Ist das sozusagen die zweite, dass das doch ein bisschen schwierig darzustellen ist?
Die zweite aber die letzte Studie zum Thema Impact Investing für Deutschland, die Impact Investing so im Bereich von 3 Milliarden Euro sieht, das sind Impact Investments, die explizit auch mit einer Messung einhergehen. Ja, weicht man das ein bisschen auf und sagt, okay, das hat Impact-Orientierung oder Impact als Zielgröße, aber wir messen es halt nicht, dann ist es schon 9 Milliarden. Ja, und über solche definitorischen Ausprägungen, vielleicht auch Erweiterungen, erweitert sich auch letztlich der Markt oder die Marktgröße, die oft versucht wird, in solchen Studien abzuschätzen.
Ich wollte da nur kurz einhaken, weil Sie gesagt haben, auf der ökologischen Seite ist es vielleicht einfacher zu messen bereits. Ich glaube, unsere Expertinnen im Haus sind da zum Teil anderer Meinung sogar, was auch noch die CO2-Bilanzen und CO2-Emissionen betrifft. Aber wenn wir dann, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel in den Bereich der Artenvielfalt gehen, da wird es noch einmal um einige Potenzen komplexer. Das ist jetzt ein heißes Thema am Finanzmarkt, auch im Sustainable Finance-Bereich. Und da ist schon sehr viel Vorsicht geboten, dass man da nicht zu schnell nach vorne prescht mit sogenannten Metriken, die dann vielleicht also wissenschaftlich nicht haltbar sind. Also da muss man dann, wie gesagt, Schlagwort Transparenz immer wieder, das wird sicher heute noch öfters fallen, aber da ist noch viel Grundlagenarbeit zu leisten, würde ich sagen.
Wir machen gleich den Praxistest bei Ihnen, Frau Ganster. Also Sie investieren ja in Unternehmen. Nach welchen Kriterien suchen Sie jetzt soziale Unternehmen aus, Impact-Unternehmen aus?
Ja, die Kriterien, wie wir sie aussuchen und wie wir den Impact messen, sind unterschiedlich. Aber wir haben uns 3 Bereiche verschrieben. Das ist Gesundheit, Inklusion, das heißt soziale Teilhabe aller Menschen und Kreislaufwirtschaft. Das aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil wir sehen, da gibt es einen sehr guten Match zwischen, was kann man finanziell theoretisch abbilden, aber was kann man auch für einen Impact generieren. Und auch, wo ist ein Alleinstellungsmerkmal von unserem Fonds in Österreich. Wir sehen, dass es schon viel Green Funds aller Art gibt und da relativ viel Geld, vor allem im Bereich erneuerbare Energien und so weiter, reinfließt, wo wir gesagt haben, da haben wir eigentlich keinen Zusatzfaktor mehr sozusagen. Aber im Bereich Kreislaufwirtschaft von dem Nachhaltigkeitsspektrum sehen wir das schon. Wir haben jetzt dieses Jahr veröffentlichen wir unseren ersten Impact Report. Unser Fund ist jetzt erst 3 Jahre alt, aber es gibt jetzt mittlerweile auch schon was zu berichten. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir auf Portfolio-Ebene als Fund unseren Impact darstellen. Bildet einfach 3 KPIs, bei uns Jobs Created, CO2 Emission Reduction und Lives Impacted, wobei wir die in 3 Subkategorien wieder, also die Beneficiaries, noch einmal unterteilen, weil das sonst nicht vergleichbar ist natürlich. Diese Zahlen machen wir uns mit allen Beteiligungen aus. Also was ist Ihr Ziel in einem Jahr und auch in der ganzen Vorlaufzeit? Und dann messen Sie sozusagen gegen Ihre eigene Benchmark. Also wir können dann eigentlich sagen, wenn wir 100% Impact erreicht haben, das ist dann, wenn alle unsere Beteiligungsunternehmen den Zielerreichungsgrad, das Ziel erreicht haben, das sie sich selbst gesetzt haben sozusagen. Und so kann man auf Portfolioebene mit sehr unterschiedlichen Beteiligungen auch arbeiten. Aber ich glaube schon, dass es schwierig ist für einzelne Investoren, diese Impact-Messungsthematik wirklich zu durchschauen, weil es gehört was schon dazu, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man auch versteht, wie kann man die unterschiedlichen Systeme, die es gibt, verwenden, welche sind passend für welche Beteiligung und so weiter. Und da ist natürlich ein Fondsansatz wieder ein Vorteil für andere Investoren, weil sie einfach diese Dienstleistung von uns sozusagen mitbekommen. Also ein Investor kann über Impact-Fonds sicher sein, dass es impactvoll ist. Und es ist, würde ich sagen, nicht nur eine Frage, muss man das machen, soll man das machen, warum macht man das, sondern tatsächlich für ein Impact-Unternehmen, das das ernsthaft betreibt, ein sehr, sehr zentrales und spannendes Steuerungselement.
Ganz kurz nur ergänzen, bei eurem Fonds ist das, kann, glaube ich, das aufs Wort, im großen, im breiten Markt, naja, tatsächlich, aber steht oft Impact drauf, obwohl nicht Impact drin ist, das muss man schon dazu sagen, dass sogar die Europäische Aufsichtsbehörde Impact Washing sozusagen, also die Weiterführung von Greenwashing, bereits als strukturelles Risiko ansieht.
Ja, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2022, da hat sich jemand angeschaut, 185 Impact Funds, die einen Impact Claim haben und hat eben so Impact-Definitionen drüber gelegt, man muss es gemessen haben, man muss Intentionalität dabei haben und so weiter. Nur ein Drittel aller Impact Funds sind impactvoll nach dieser Definition.
Herr Musso, aber wie können Sie Impact messen mit Ihren Investments?
Ja, also wir haben eben zwei Ebenen, dass wir sagen, Amundi global hat ganz andere Möglichkeiten, weil das sind wir eben auch in Private Equity, das sind dann Fonds, das sind auch andere Regulatorien, also Fondsregulatoren in Frankreich, die echtes Impact-Investment auch zugänglich machen für den Retail-Markt. Das passiert in Österreich mit dem Immobilien, mit dem offenen Immobiliengesetz. Also ich kann illiquide Teile des Immobilienmarkts für die Öffentlichkeit zugänglich machen, weil dafür ein Gesetz umgeschrieben wurde. Für Impact-Investing gibt es das in Frankreich in ähnlicher Form. Also da ist ein ganz anderer Hebel, weil das Interesse dann auch bedient werden kann vom öffentlichen Markt. Bei der Messung ist es natürlich ein Thema, es ist eine Querschnittsmaterie, weil es kommt noch eine Dimension dazu. Wenn wir jetzt auch dieses einfache Beispiel eines Green Bonds hernehmen. Ich kaufe in meine Fonds einen Green Bond in der Emission, also es kommt neues Geld in den Markt hinein für neue Projekte. Sobald ich diese Anleihe verkaufe, ziehe ich eigentlich meinen Impact heraus. Das heißt, um echten Impact zu generieren, muss ich diese Anleihe bis zum Ende halten. Also auch hier gibt es einen Rahmen in einer leider nicht in Österreich erhältlichen Form von Amundi Investments, die dieses Problem so lösen. Die sagen, der Fonds ist 10 Jahre, hat eine Laufzeit von 10 Jahren und man beginnt mit Nicht-Impact und kauft in den ersten 5 Jahren, auch in Emerging Markets, echte Impact-Investments dazu.
Um wirklich was auszulösen.
Dann hat man sich, um wirklich was auszulösen, und die werden dann eben bis Restlaufzeit gehalten. Damit habe ich dann in der zweiten Hälfte dieser Laufzeit echte Impact-Investments, die dann bis zum Ende halten. Und das ist natürlich interessant, weil dann habe ich erstens mal Zeit, es gab auch eine Vorlaufzeit natürlich, aber dann habe ich natürlich Zeit, das zu prüfen, die Impact-Messung wirklich durchzuführen und eben solche Dinge wie Jobs generated, also wie viele Jobs sind dazugekommen, wie kleinteilig sind die Investments weitergegeben worden und so. Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Faktoren auf der sozialen Seite.
Ja, und da würde ich jetzt postulieren, dass man mit Private Market oder Investments in Private Equity und Private Debt Instrumenten tatsächlich direkten Impact generieren kann und auch sich sicher sein kann. Wenn man jetzt aber sozusagen nur am Kapitalmarkt Aktien hin und her schiebt, eigentlich relativ wenig Einwirkung auf die Unternehmung selbst habe. Ja. Also es gibt so Engagement-Aktivitäten und zum Beispiel die Shareholders for Change. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber die sind halt um einiges beschränkter im Vergleich zu uns, die wir am Gesellschaftertisch sitzen und jede strategische Entscheidung mitgestalten.
Also ich glaube, da kann man bei grünen Anleihen schon, da würde ich Ihnen zustimmen, das geht schon ganz deutlich in diese Richtung und da ist auch dieser Transitionsansatz natürlich immer ein ganz zentraler, aber ich würde auch dir zustimmen, dass in vielen Fällen es steht und fällt mit der Definitorik, was versteht man unter Impact, und gerade am Sekundärmarkt wird das wahrscheinlich schwer messbar sein, heißt aber natürlich nicht, jetzt geht es darum, dass es keinen Impact hat.
Naja, aber das ist genau der Punkt. Ein Sekundärmarktinvestment, wie schon vorher angesprochen, es muss neues Geld hineinfließen. Ein Sekundärmarktinvestment hat einen Impact, ist aber kein Impact-Investment. Und da ist dann schon genau dieses Thema, dass ich halt über Green Bonds und Social Bonds einen komplett anderen Hebel habe. Ich habe halt viel mehr Volumen drinnen, als wenn ich jetzt Private Debt und Private Equity habe. Weil wenn wir uns hier die Marktdimensionen anschauen, wie viele, und das wissen Sie besser, wie viele hunderte Milliarden jährlich Green und Social Bonds, die gelistet sind, die super straight sind, aber zusätzlich Geld in diese Kategorien fließen, was da für ein Hebel dabei ist, es ist beides wichtig.
Versucht ja die EU schon einzugreifen und mit Initiativen wie dem Green Bond Standard einfach auch einen Vorgaben zu schaffen, was als grün dann gilt. Da ist die EU-Taxonomie die Grundlage und man ist ein offenes Regelwerk und das gilt dann als grün sozusagen.
Und im Endeffekt, ich glaube, man braucht sich, ja? Also man braucht Vehikel wie unsere oder risikoorientierte Dinge, damit Innovation so groß werden kann, damit sie dann wieder so groß werden, diese Unternehmungen, dass sie dann wieder
vielleicht darf ich Kapitalmarkt Platz haben. Zwei Punkte was sagen. Das eine ist, bin mir nicht sicher, ob es viel Geld braucht oder ob noch viel mehr Geld zu dem Thema hilfreich ist. Also wir arbeiten ja konzeptionell mit dem Konzept der Additionalität. Ja? Also liefert es einen zusätzlichen Beitrag, um ein Problem zu lösen? Oder anders gesagt, wenn es dieses Investment nicht gegeben hätte, wären vielleicht auch Jobs kreiert worden oder wäre auch und so weiter. Also macht das wirklich einen Unterschied dann auch in dieser Wirkung und im Impact? Das ist ein Thema, also da gibt es so drei Punkte, Intentionalität, Additionalität und eben die Messbarkeit. Man sagt, das würde so ein Impact-Investment als solches qualifizieren. Vielleicht ein Stück weit auch eine akademische Debatte, ja, damit wir das auch in den Griff bekommen. Aber vielleicht auch hilfreich, um eben sowas wie Impact-Washing etc. auch ein Stück weit in den Griff zu kriegen.
Ich würde gerne die Schlussrunde starten. Und zwar mit der Frage, wie wird sich das Thema weiterentwickeln? Vielleicht, was gibt es für Trends oder auch aus der Diskussion jetzt heraus, was kann oder sollte passieren, um das Thema eigentlich ein bisschen zu forcieren und attraktiver und populärer zu machen? Machen wir so rum, fangen Sie an.
Ja, der Blick in die Glaskugel ist immer ein bisschen schwierig, im Besonderen für einen Wissenschaftler, da sind wir eher zurückhaltend. Aber so eine banale Aussage, was die Tendenz betrifft, ist, das wird mehr werden, es wird bedeutsamer werden. Aus dem einfachen Grund, weil es das werden muss. Also die Herausforderungen sind bekannt und gewaltig im ökologischen Bereich, damit ja letztlich auch verbunden im Sozialbereich und all diese Dinge. Also die Frage ist immer, unter welchen Begrifflichkeiten wird das dann diskutiert werden und so weiter. Es wird sich ausdifferenzieren, was die Instrumente betrifft, Fonds, Bonds, Equity, Debt und was es da alles so gibt. Es wird, was es braucht, möglicherweise um mehr davon in die Welt zu setzen, sind so ein Stück weit eine Professionalisierung. Was meine ich damit? Es braucht Standards, die auch das Ineinanderwirken von Angebot und Nachfrage, von denen, die auf Kapital brauchen, weil sie umsetzen, und denen, die Kapital zur Verfügung stellen können oder wollen. Da braucht es auch ein Stück weit Transparenz, ja? Also um auf die Return-Debatte zurückzugreifen, um das besser zu adressieren zu können, diese Frage, braucht es auch mehr Transparenz, was werden dann wirklich tatsächlich an Returns erwirtschaftet. Also das wären so ein paar Hinweise, wo wir stehen, wo es hingehen kann und eigentlich auch ein Stück weit hingehen muss.
Ja. Ja, ich würde mich da anschließen zu sagen, dass es mehr wird, mehr Volumen und auch thematisch fokussierter, also dass es sozusagen zielgerichteter wird irgendwie. Man sieht zum Beispiel die Green Taxonomy, die hat schon was bewirkt. Jetzt gibt es viel mehr Geld in diesem Green Finance Bereich und man munkelt auch, dass eine Social Taxonomy vorbereitet wird, wobei da gibt es jetzt, glaube ich, keine Timeline dazu, aber es wird zum Beispiel im Jahr 2025 ein Barrierefreiheitsgesetz schlagen werden von der EU ausgehend. Solche Themen werden auch das S von ESG oder Social Impact beim Impact Investing sozusagen natürlich auch stark unterstützen und treiben. Und meine Frage tatsächlich ist, wann werden wir auch in Österreich oder in der EU so Regularien schaffen, dass auch mehr institutionelles Kapital diese Dinge unterstützen kann, weil momentan gibt es einfach eine sehr kleine Quote, worunter das passieren kann sozusagen, und das würden wir uns wünschen, dass das mehr wird.
Genau, also um da aufzubauen, eine Social Taxonomy wäre natürlich wünschenswert, als Erweiterung der Green Taxonomy, genauso wie eine Transitionstaxonomie und auch eine Brown Taxonomy. Also was sind die Investitionen, die auch negative Impacts generieren? Vor der Diskussion darf man nicht zurückschrecken. Ich glaube, es ist eigentlich im Rahmen der EU-Vorgaben unausweichlich, dass dieser Bereich wachsen wird. Es schauen hier jetzt schon sehr viel mehr Leute drauf. Es ist angekommen im Mainstream sozusagen. Und deswegen habe ich keine Angst davor, dass uns die Arbeit ausgeht
in den nächsten Jahren. Wird es eine Social-Taxonomie geben? Sie haben ja ein großes Ohr in Brüssel,
oder? Dazu kann ich also zum jetzigen Stand tatsächlich noch nichts sagen. Wir als Umweltbundesamt wären da wahrscheinlich auch nicht so involviert, weil wir tatsächlich die ökologischen Themen bearbeiten.
Vom Hörensagen schaut es mit der Social Taxonomy nicht so schlecht aus. Hintergrund ist auch der Green Taxonomy, haben wir schon gehört. Da fehlte am Anfang einfach so ein bisschen dieser S-Teil. Und jetzt muss die EU auch aufholen. Wir sind da in Deutschland, das Lieferkettengesetz und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Prinzipiell ist der Kapitalmarkt ja nie für Regulatorik, aber eine Vergleichbarkeit ist unglaublich wichtig. Also dieser Punkt, was ist jetzt wirklich Impact Investing? Da gehört ein Rahmen her, damit ich auch vergleichbar bin. Dann sind wir bei dem einfachen Thema, ich habe als österreichischer Investor und deutscher Investor einfach eine andere Ansicht als ein französischer Investor und schon ganz eine andere Ansicht als ein angloamerikanischer Investor, was Social ist. Und deswegen, auch wenn man sie teilweise noch nicht gut findet, sind Regeln der Vergleichbarkeit extrem wichtig. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin eigentlich sogar davon überzeugt, dass mit diesen Daten, die jetzt gesammelt werden, es möglich ist, diese Vergleichbarkeit in ein paar Jahren zu garantieren. Die Vergleichbarkeit des Impacts und da eben Taxonomy, und das fand ich dann ganz interessant, auch diese Diskussion, jetzt bin ich vielleicht doch ein bisschen länger, aber es ist einfach unglaublich spannend, auch wenn die Metrik falsch ist, wenn sie für alle gleich angesetzt wird, sind die Unternehmen trotzdem vergleichbar. Und das ist das Interessante, das, was wir sehen. Weil es gibt verschiedene Datenbanken, da sehe ich die CO2-Bilanz.
Ich würde sagen, ungenau. Vielleicht
ungenau. Ungenau. Aber es gibt Datenbanken von verschiedenen öffentlichen Anbietern, die kann man sich im Internet runterladen. Da werden Kamelzucht in Nordafrika mit Kamelzucht, ich glaube, in Indien verglichen. Und das hat einen Carbon Footprint von so und so viel. Das kann nicht genau sein, aber die Idee ist eine andere. Das eine muss mehr gefüttert werden, da gibt es mehr natürlich Ressourcen und so weiter und so fort. Also die Vergleichbarkeit ist halt jetzt für mich auch als Anwender, als Investor extrem wichtig, weil ich kann vergleichen. Es hilft mir nichts, wenn ich drei verschieden gute Metriken habe, die alle sensationell sind und nicht vergleichbar sind. Mhm. Und ich glaube, das wird sich verbessern.
Gut, dann sage ich vielen Dank. Für die interessante Diskussion, meine Damen und Herren, danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen das Thema Impact Investing näher bringen. Was nicht dabei rauskommen soll, ist, dass Sie in Kamele investieren. Wenn das aber die Diskussion heute einen gewissen Impact ausgelöst hat, dann würde ich mich freuen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und zugeschaut haben.